Heute geht's bei uns auch um eine Geschichte aus dem Alten Testament. Es geht in dieser Geschichte um die Liebe. Nicht um das Lachen, um die Liebe, und zwar um die Liebe Gottes zu seinem Volk. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe ist manchmal kompliziert. Eine Frau fragt ihren Mann: Warum hast du ausgerechnet mich geheiratet? Er antwortet: Weil ich dich liebe. Was liebst du an mir besonders? Fragt die Frau. Ah, sagt der Mann, deine ruhige Art. So, was noch? Naja, sagt der Mann, du siehst gut aus. So, sagt die Frau, du liebst also nur meine ruhige Art und meine Figur. Nein, noch viel mehr natürlich. Was denn genau? Sag's mir mal. Der Mann muss lange überlegen. Was? Das war schon alles? Ich glaube, du liebst mich gar nicht wirklich. Liebe ist manchmal kompliziert. Vor allem Liebe beweisen ist echt ein Problem. Oder auch zu wissen, liebe ich denn die andere Person wirklich oder liebt sie mich? Das ist gar nicht so einfach. Schwierige Fragen, kompliziert. Man kann das auch nicht so geschwind, ja, mit ein, warum hast du mich geheiratet? Weil ich dich liebe. Das gilt in der Geschichte irgendwie noch nicht so richtig. Man möchte es jetzt konkreter haben. Und auch für einen selber, für mich selber möchte ich das gern konkreter haben. Was ist denn an mir liebenswert? Was ist denn so, dass ein anderer sagt, ich liebe dich? Wir werden feststellen, dass das bei Gott und seinem Volk auch eine spannende Frage ist. Wie ist das denn mit Gottes Liebe zu seinem Volk? Warum liebt Gott denn das Volk Israel? Warum liebt er denn uns als seine Gemeinde? Liegt es daran, dass wir immer brav sind, dass wir immer das Richtige machen, dass wir irgendwelche liebenswerten Eigenschaften haben, ein erfreuliches Äußeres oder ein großes Vermögen oder einen guten Job, viel Wissen? Was ist es denn, was Gott an uns liebt? Oder was ist denn der Grund für seine Liebe? Gibt es denn da was? Kann man das irgendwo festmachen? Ich fürchte, letztlich kann man Liebe nicht wirklich begründen. Und das hat man ja auch in Bezug auf menschliche Beziehungen schon gehört. Es ist wichtig, dass man den anderen um seiner selbst willen liebt. Aber auch das ist natürlich nur eine Umschreibung, die nicht so ganz richtig trifft, weil um seiner selbst willen, da gehört ja auch alles, da gehören ja auch alle Eigenschaften dazu. Und natürlich ist es nicht völlig egal, welche Eigenschaften der andere Mensch hat, den ich liebe. Natürlich liebe ich auch die Eigenschaften. Also wenn ich sage, ich liebe dich, deine Eigenschaften mag ich aber alle nicht, dann ist es ein bisschen widersprüchlich. Also wir merken, das ist gar nicht so einfach, das wirklich zu begründen. Warum liebt man denn jemanden oder warum liebt Gott mich? Fest steht nur eines: Ein Mensch kann ohne Liebe nicht leben. Also nicht nur die Beatles singen All You Need Is Love, sondern ich habe was bei einem englischen Theologen, John Stott, gefunden. Er hat Folgendes geschrieben: Wenn der Fisch für das Wasser gemacht wurde, wofür ist dann der Mensch gemacht? Jetzt findet er folgende kreative Antwort: Ich denke, wir müssen darauf antworten, wenn Wasser das Element ist, in dem der Fisch sein Fischsein findet, dann findet der Mensch seine Menschlichkeit in der Liebe. Wir brauchen Liebe wie der Fisch das Wasser. Ohne Liebe können wir nicht leben. Wenn das stimmt, dann ist das ja wirklich eine wichtige Frage. Warum werden wir geliebt? Warum sind wir geliebt? Ich lese euch einen Text vor aus dem 5. Mosebuch. Das ist jetzt nicht ein Buch, wo man als erstes nachgucken würde, wenn man sich überlegt, wie ist es denn mit der Liebe Gottes? Da würde man jetzt eher irgendwie im Römerbrief lesen oder so. Aber 5. Mose 7 steht was über Gottes Liebe. 5. Mose 7, Vers 7 heißt es: Der Herr hat euch, also euch Israeliten, nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutungsvoller wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Aber er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Also der Text hat natürlich so manche Schwierigkeiten, wo wir erstmal ein bisschen die Augenbrauen heben, denken, wie ist das jetzt genau? Ist Gott so, wie das hier beschrieben ist? Ist das der gleiche wie im Neuen Testament, der gleiche Gott und so? Aber offensichtlich ist es der gleiche Gott, denn Jesus hat oft aus dem 5. Buch Mose zitiert. Er erinnert euch an die Begegnung mit dem Teufel in der Wüste. Der Teufel zitiert 3-mal die Psalmen, Jesus 3-mal das 5. Buch Mose. Das war also ein wichtiges Buch für ihn. Und deshalb sollte es wohl auch für uns ein wichtiges Buch sein. Ich habe mal versucht, zusammenzufassen und aufzuschreiben, was denn hier über Gottes Liebe gesagt wird. Und Kennzeichen von Gottes Liebe. 4 Stück habe ich entdeckt und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Das erste. Gottes Liebe hat keine Vorbedingungen. Gottes Liebe hat keine Vorbedingungen. Der Herr hat euch nicht erwählt wegen irgendwelcher Eigenschaften oder irgendwas Besonderem, sondern weil er euch geliebt hat. Also Gott erwählt sein Volk aus Liebe. Und diese Liebe wird nicht irgendwie begründet. Da gibt es keinen Grund dafür, da gibt es nicht irgendwas Nachvollziehbares. Der Grund, warum Gott gerade Israel auserwählt hat, ist ein komplettes Mysterium. Das ist irgendwie ein Geheimnis Gottes, das wird nicht erklärt. Es gibt keine Vorbedingungen, so könnte man das auch festhalten. Keine erkennbaren Eigenschaften Israels qualifizieren dieses Volk dazu, Gottes Volk zu sein. Sondern es ist Gottes Wahl, Gottes Liebe, heißt es hier. Wenn heute ein Kind geboren wird, dann lautet die erste Frage häufig, ist es gesund? Und wenn es dann gesund ist, dann sagt man, Hauptsache gesund. Was aber, wenn ein Kind nicht gesund ist? Fehlt dann die Hauptsache? Sollte man es dann nicht lieb haben? Sollte man es dann nicht als ein Geschenk Gottes ansehen? Ich glaube doch. Deshalb, eigentlich sollte Liebe keine irgendwelche Gründe haben. Der Mensch ist eben so, wie man ihn sich wünscht oder so. Dann liebt man ihn. Wenn er nicht so ist, dann liebt man ihn nicht. Liebe hat eigentlich keine Vorbedingungen. Gott sagt zu Israel, du bist zwar das Kleinste unter allen Völkern, aber ich habe dich geliebt, deshalb habe ich dich erwählt. Die normale freundschaftliche Liebe sagt, wenn du dich so und so verhältst, dann liebe ich dich. Die erotische Liebe sagt, ich liebe dich, weil du schön bist. Aber Gottes Liebe sagt, ich liebe dich, weil du da bist. Also Liebe ohne Vorbedingungen, das ist das erste Kennzeichen von Gottes Liebe. Und das zweite, Gottes Liebe bindet sich. Ihr seht hier einen Kreuzbund, die Pfadfinder uns kennen den natürlich, wissen, wie der funktioniert. Also da verbindet man zum Beispiel 2 Stäbe kreuzförmig miteinander. Das braucht man, wenn man ein Kreuz bindet, logischerweise, oder wenn man einen Wachturm baut. Oder wenn man ein Gerüst, ein Hochhaus bauen will, Kreuzbünde halten das alles wunderbar zusammen. Gottes Liebe bindet sich. Gott hat nicht mal dieses Volk auserwählt und wenn das dann nicht funktioniert hat, wählt ein anderes, sondern Gott bindet sich an dieses Volk. Und das ist ja eigentlich das Erstaunlichste am gesamten Alten Testament, dass trotz allem Auf und Ab oder allen Versagens Israel Gott diesen Bund nicht letztlich aufgekündigt hat. Das war auch eine der entscheidenden Entdeckungen, als Israel sich plötzlich im Exil wiederfand in Babylon, dass sie entdeckt haben, Gott ist immer noch da. Gott liebt uns immer noch. Auch wenn wir fern der Heimat sind, wenn Jerusalem weit weg ist, der Tempel ist zerstört, trotzdem liebt uns Gott noch. Also eine der erstaunlichsten Entdeckungen des Alten Testaments ist, dass Gott sich gebunden hat an dieses Volk. Israel ist Gottes erstgeborener Sohn, heißt es an einer Stelle. Mit dieser Begründung muss der mächtige Pharao dieses Volk ziehen lassen. Und Gott setzt alles ein, um sein Eigentum aus der Gefangenschaft zu befreien. Warum ist das so? Das Neue Testament, der erste Johannesbrief, erklärt es uns, Gott ist Liebe. Also wenn Gott seine Liebe verschenkt hat, dann gilt diese Liebe. Dann ist die nimmer revidierbar oder auflösbar. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Man könnte also sagen, Gott empfindet keine Liebe, sondern er ist Liebe. Überhaupt ist vermutlich das Wort Empfindung oder Gefühl für das, was hier gemeint ist, irgendwie doch nicht ganz richtig. Es ist ein Entschluss, eine Wahl Gottes, die er trifft. Und deshalb gilt es auch unabhängig von der Reaktion des Gegenübers. Es ist schlimm, wenn ein Mensch das Gefühl hat, da war mal Liebe da, aber diese Liebe wird mir entzogen. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ich glaube, ich bin nur ein Unfall. Das ist eine schlimme Erkenntnis, wenn ein Mensch zu der Erkenntnis kommt, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ich bin nichts wert. Das ist schlimm. Und ich glaube, genau deshalb steht Gott auch zu seiner Liebe und zu seiner Wahl. Der revidiert die nicht, weil er weiß, wir brauchen dieses vorbehaltlose Ja, das er spricht. Also Gottes Liebe ist kein Gefühl und die Liebe Jesu, die ihn ans Kreuz brachte, war auch kein Gefühl, sondern es war sein fester Entschluss, zu uns zu stehen bis zum Tod. Er ist für uns, er hat sich gebunden an sein Wort, heißt es in dem Lied, und uns als Eigentum des Vaters erkauft. In biblische Formulierungen, Gottes Liebe bindet sich. Und das Dritte, Gottes Liebe schenkt Freiheit. Das habt ihr vermutlich nicht entdeckt in diesem Text, die Freiheit. Aber wenn man darüber nachdenkt, was hier gesagt wird, es wird ja gesagt, Gott ist der treue Gott über 1000 Generationen. Das heißt quasi unendlich. Also 1000 Generationen, das kann keiner mehr zählen. Also ich habe noch keinen Stammbaum gesehen mit 1000 Etagen. Das geht nicht. Keine Ahnenforschung kann 1000 Generationen zurückrechnen oder so. 1000 Generationen heißt, seine Treue hört nicht auf. Und auf der anderen Seite sagt er, es gibt aber Leute, die kümmert es gar nicht. Steht zwar was von Bestrafen, auf der Stelle bestraft er, die Erfahrung zeigt aber und auch die biblische Erfahrung, dass auf der Stelle nicht sofort heißt. Wenn Gott sagt sofort, dann kann das mal noch 1000 Jahre dauern oder so. Also hat mal einer gesagt, die Mühlen Gottes mahlen langsam und es gilt auch für diesen Bibelvers. Also der kommt ja so wie eine Wand steht er da. Er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Das würde jetzt meiner Erfahrung irgendwie nicht so richtig entsprechen. Also wenn jemand von Gott nichts wissen will oder Gott lästert, dann kommt da kein Blitz vom Himmel und zack, weg ist er. So könnte man da den Vers verstehen. So ist aber nicht gemeint. Sondern Gott lässt den Menschen Freiheit. Gottes Liebe schenkt Freiheit. Gottes Liebe ist keine Zwangsliebe. Seine Liebe ist immer Angebot. Auch Erwählung ist kein Schicksal, sondern das Angebot Gottes dass er mitgeht, dass er begleitet, dass er umgestaltet. Gott zwingt niemanden und vor allem sein Volk nicht. Und das sieht man daran, wie oft denn dieses Volk schon Gottes Angebot zurückgewiesen hat und trotzdem hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Gottes Treue lässt sich nicht aufheben. Am deutlichsten, finde ich, kommt diese Freiheit, die Gott dem Menschen gibt, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck, wo der Vater den Sohn einfach gehen lässt, mitsamt dem Erbe. Das ist das Bild, das Jesus von Gott zeichnet. Einer, der in seiner Liebe Freiheit lässt, weil er die freie Entscheidung, das freie Ja des Menschen möchte. Gott steckt uns nicht in ein Hörigkeitsverhältnis, es geht ihm um ein Hörverhältnis. Das fand ich einen schönen Satz. Es geht nicht um Hörigkeit, Unterwürfigkeit, ohne nachzudenken, ohne Entscheidung, einfach nur, weil man es schon immer gemacht hat oder so, sondern es geht darum, dass der Mensch wirklich hört und angesprochen und überwältigt ist von dieser Liebe Gottes. Er vergewaltigt nicht, Gott erlöst und befreit zur Liebe. Er sperrt uns nicht ins Gefängnis, sondern schließt einen Liebesbund mit uns. Paulus drückt es so aus: Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Interessant finde ich, dass das neutestamentliche Wort für Vergebung eigentlich Befreiung heißt. Es ist das Wort, was eigentlich für den Freikauf von Sklaven aus der Sklaverei steht. Das bedeutet Vergebung. Vergebung Gottes heißt, er befreit uns. Er befreit von Schuld und Sünde und zu einem neuen Leben. Und noch am Kreuz bittet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sogar seine Feinde stellt er unter diese Vergebung. Das ist natürlich eine gewisse Spannung hier zu Vers 10. Er bestraft sofort diejenigen, die ihn hassen. Zweifellos ist das eine Spannung, die wir hier entdecken. Aber ich glaube, dass schon innerhalb des Alten Testaments deutlich wird, die Strafe Gottes, die gibt's. Es gibt Gericht, es gibt den heiligen Gott, den man nicht ungestraft verfluchen kann. Aber diese Strafe Gottes steht immer noch unter dieser Sichtweise der Freiheit, der freien Entscheidung, die Gott dem Menschen überlässt. Und in aller Regel gibt es da zweite und dritte Chancen. Das weiß man bloß nicht so genau. Okay, Gottes Liebe schenkt Freiheit, die Freiheit der Entscheidung. Und die kommt an vielen Stellen im Alten Testament schon zum Ausdruck. Ich nenne nur zwei Beispiele. Elia, von dem haben wir ja gerade gelesen in der Tageslese, der sagt: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Also, da ist klar, ihr müsst euch entscheiden. Und auch bei Josua heißt es: Wählt heute, wem ihr dienen wollt. Also, das Volk wird gefragt: Wollt ihr denn diesem Gott dienen? Wollt ihr denn sein Angebot annehmen? Das kommt immer wieder vor im Alten Testament. Gottes Liebe stellt in die Freiheit, schenkt Freiheit. Und das Vierte, das ist jetzt offensichtlich in diesem Text: Gottes Liebe ist treu. Habe ich so ein Hängeschloss rausgesucht, gibt es ja manche Brücken, die brechen schier zusammen vor lauter Schlössern. Also Treue scheint ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns Menschen zu sein, dass wir jemanden haben, der uns wirklich treu ist, der wirklich zu uns hält, auch in finsteren Zeiten, der auch zu uns hält, wenn wir selbst versagen oder wenn wir es nimmer gebacken kriegen, dass dann trotzdem jemand da ist, der sagt: Ich stehe zu dir, ich sage Ja zu dir. Wir brauchen es deshalb, weil wir, vermute ich jetzt mal, um unsere eigene Schwäche wissen, weil wir selber wissen, ja, 100% ist nichts in unserem Leben. Wir kriegen meistens so vieles schon hin, aber 100%, dass wir keine Fehler machen würden oder dass wir andere Menschen nicht verletzen würden oder dass wir immer kluge Entscheidungen treffen, das ist nicht der Fall. Damit ist nicht zu rechnen in unserem Leben, dass immer alles glatt läuft. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns treu ist. Und Gottes Liebe ist treu. So sollst du nun, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gottes Treue hält durch. Und hier ist natürlich gesagt, wer ihn liebt, wer seine Gebote hält. Also es ist eine Bedingung geknüpft. Und Israel hat erlebt, dass es dann schwierig wird, wenn man das, den Bund Gottes mit Füßen tritt, dann gibt es da das Gericht Gottes. Aber auch im Gericht bleibt die Treue Gottes über allem trotzdem bestehen. Und das ist das eigentlich Erstaunliche schon im Alten Testament, wie viel mehr durch Jesus. 2000 Jahre später, noch 2000 Jahre, fast 2000 Jahre später kommt Israel zurück in sein Land und viele sagen, Gott ist doch treu, hat sein Volk doch nicht ganz vergessen. Und es gilt auch uns. Viele Jahre nach dieser Verheißung schickt Gott seinen Sohn, offenbart seine Liebe noch einmal ganz neu. Und Paulus kann deshalb schreiben, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? So fragt er im Römerbrief, Kapitel 8. Und die Antwort lautet, niemand. Es gibt nichts, keine Macht der Welt, die uns trennen kann von Gottes Liebe. Gottes Treue hält ein Ungleichgewicht der Liebe aufrecht. Gottes Treue hält ein Ungleichgewicht der Liebe aufrecht, denn Gottes Liebe ist immer größer als unsere Liebe. Wir können niemals so viel Gegenliebe zurückgeben, wie Gott uns gibt. Dieses Ungleichgewicht bleibt bestehen und trotzdem ist Gott treu. Man könnte sagen, in Jesus Christus geht Gottes Liebe uns 1000 Schritte entgegen für den einen Schritt des Vertrauens auf seine Barmherzigkeit, wozu wir eingeladen sind. Also Gottes Liebe hat keine Vorbedingungen, Gottes Liebe bindet sich, Gottes Liebe schenkt Freiheit, Gottes Liebe ist treu. Und ihr Lieben, das steht schon im Alten Testament. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, trotz Spannung, die wir entdecken und mit denen wir ringen, halten wir fest, auch der Gott des Alten Testaments ist ein Gott der Liebe. Amen.